Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Erstes Urteil im Guantanamo-Prozess. Bin Ladens Fahrer wird teilweise schuldig gesprochen. Dreimal so viel. Der Bund kann offenbar mit einem massiv größeren Einnahmeüberschuss rechnen als budgetiert. Vorgezogene Sanierung. Der Straßentunnel am Gotthard soll 10 Jahre früher erneuert werden. Ende der Blockade. Landschaftsschützer und Energieunternehmen einigen sich auf Richtlinien für Windparkprojekte. Und Extrembergsteigen kann teuer werden. Einige bezahlen 60.000, andere geben ihr Leben. Das Gespräch über die Kommerzialisierung am Berg später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Im ersten Terroristenprozess der USA auf Guantanamo hat das Militärgericht den Angeklagten Salim Hamdam schuldig gesprochen. Die Geschworenen befanden, der frühere Chauffeur von Osama bin Laden habe den Terrorismus unterstützt. Vom Vorwurf der Verschwörung wurde der Mann jedoch freigesprochen. Ihm droht nun eine lebenslange Haftstrafe. Das Verfahren ist der erste Kriegsverbrecherprozess in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg. Gute Nachrichten für Finanzminister Merz. Der Bund wird im laufenden Jahr nach aktuellen Hochrechnungen 3 Milliarden Franken Überschuss ausweisen können. Gründe für den höheren Überschuss seien einerseits Mehreinnahmen, die auf die nach wie vor robuste Verfassung der Wirtschaft zurückzuführen seien. Andererseits habe aber auch die große Disziplin bei den Ausgaben zu diesen erfreulichen Aussichten geführt, meldet das eidgenössische Finanzdepartement. Zu den Problemen der Schweizer Grossbank UBS und anderer Banken heißt es in der Mitteilung, diese hätten Auswirkungen auf die Bundeskasse, aber keine unmittelbar gravierenden. Der Gotthardstraßentunnel muss früher total saniert werden als bisher geplant. Der Bund möchte bereits in 10 Jahren mit den Arbeiten beginnen und nicht erst 2030, wenn der Tunnel 50 Jahre alt sein wird. Nun werden Lösungen gesucht, wie der Verkehr während der Bauphase geregelt werden kann. Die Kosten für die Sanierung schätzt das Bundesamt für Strassen auf 300 bis 500 Millionen Franken. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, hat den Missbrauch des Rotkreuz-Emblems durch die kolumbianische Armee in einer Mitteilung verurteilt. Das IKRK wirft Kolumbien vor, mit dem vorsätzlichen Missbrauch die Genfer Konvention verletzt zu haben. Auf Filmaufnahmen, die die Befreiung von Ingrid Betancourt und 15 weiteren Geiseln zeigen, war das IKRK-Emblem sichtbar. Die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken im Kanton Aargau lässt weiter auf sich warten. Nach mehreren Bränden seien in der Halle der Deponie weitere Reparaturarbeiten nötig. Deshalb könnten die Abbauarbeiten frühestens Anfang September fortgesetzt werden, teilen die Betreiber mit. In Mauretanien hat das Militär geputscht und den Präsidenten für abgesetzt erklärt. Kurz vor dem Putsch hatte der Präsident mehrere hohe Offiziere entlassen, worauf Soldaten den Präsidentenpalast stürmten. Der gestürzte Präsident wird nach Angaben seines Sprechers in seinem Amtssitz festgehalten. Auch andere Regierungsvertreter sollen sich in der Hand des Militärs befinden. Der Wüstenstaat Mauretanien liegt an der Nordwestküste Afrikas. Die französische Regierung verwahrt sich gegen Anschuldigungen, Frankreich habe sich aktiv am Völkermord in Ruanda beteiligt. Die Beschuldigungen einer ruandischen Untersuchungskommission seien unhaltbar, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Paris. In ihrem Bericht schreibt die Kommission, französische Soldaten hätten vor 14 Jahren in Ruanda direkt an der Ermordung von Tutsis und gemäßigten Hutus mitgewirkt. In Südafrika hat ein landesweiter, eintägiger Streik die Wirtschaft und das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. In mehreren Großstädten versammelten sich Zehntausende Menschen zu Kundgebungen. Ihr Protest richtete sich gegen die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Der russische Literaturnobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn ist mit einer Trauerfeier in der Moskauer Donskoi-Kathedrale verabschiedet worden. Hunderte Trauergäste nahmen daran teil. Dann wurde Solzhenitsyn auf dem Friedhof vor der Kathedrale begraben. Solzhenitsyn war am Sonntag 89-jährig gestorben. Israel will bis Ende August mehrere palästinensische Gefangene freilassen. Dies verlautete nach einem Treffen des israelischen Ministerpräsidenten Olmert mit Palästinenserpräsident Abbas in Jerusalem. Der palästinensische Unterhändler sprach von 150 Gefangenen. Die israelische Seite wollte keine konkrete Zahl nennen. Die Freilassung solle helfen, den Nahost-Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Nach 10 Jahren als Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern hat Harald Ringstorff seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt Anfang Oktober niederlegen. Mit 68 Jahren ist SPD-Mann Ringstorff der dienstälteste ostdeutsche Ministerpräsident. Der Zuger Bergbaukonzern Xstrata will den drittgrößten Platinhersteller der Welt, Lonmin, übernehmen. Der Konzern will dafür rund 10 Milliarden Dollar bezahlen. Lonmin lehnte das Übernahmeangebot aus Zug umgehend als zu niedrig ab. In der Schweiz entsteht ein neues Internetportal. Die Adresse newsone.ch wird im Oktober starten. Auf der Seite werden Beiträge der beteiligten Regionalzeitungen veröffentlicht. Beteiligt an der Seite sind 6 regionale Medienhäuser. Der Internationale Sportgerichtshof hat entschieden, dass Fußballclubs ihren Spielern unter 23 Jahren verbieten können, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Damit dürfen die Bundesliga-Clubs Werder Bremen und Schalke 04 2 brasilianische Spieler wieder aus Peking abziehen. FIFA-Präsident Blatter äußerte sich überrascht und enttäuscht vom Urteil, will es aber akzeptieren. Der Schweizer Torhüter Pascal Zuberbühler wechselt zu Fulham in die höchste englische Liga. Der 37-Jährige unterzeichnete dort einen Einjahresvertrag. Damit sei für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen, schreibt Zuberbühler auf seiner Homepage. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7209 Punkten, plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.594 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1,6340 Franken gehandelt und der Dollar zu 1,0605 Franken. Zum Wetter. Heute Abend gibt es in den Alpen einzelne Gewitter, in der Nacht lösen sich die Quellwolken wieder auf. Morgen Donnerstag scheint bis um die Mittagszeit oft die Sonne und es wird 28 bis 32 Grad heiß. Am Nachmittag bilden sich immer mehr Quellwolken und es gibt besonders in den Bergen erste Gewitter. Gegen Abend kommen dann verbreitet Platzregen und Gewitter auf. Diese können strichweise heftig ausfallen, mit Hagel- und Sturmböen. Ab Freitagmittag gibt es im Norden nur noch einzelne Schauer und es scheint ab und zu die Sonne bei 22 Grad. Im Süden wird es am Nachmittag immer sonniger und 28 Grad warm.
Die weiteren Themen. Klare Frage, nichtssagende Antwort. Iran hält den Westen trotz Sanktionsandrohungen hin. Hochgeschätzte Milliarden. Der Bund profitiert offenbar von der überraschend guten Konjunktur. Volle Windkraft voraus. Energieunternehmen und Landschaftsschützer finden eine gemeinsame Sprache. 60.000 Franken für den Eintritt in die Todeszone. Das Gespräch über die Kommerzialisierung des Extrembergsteigens. Und Amerikas ländliche Drogenstation heißt Southwest Virginia. Unsere tägliche Dosis USA. Die Reportage Nummer 3 aus der Sommerserie. Den Anfang aber macht das erste Urteil gegen einen Guantanamo-Häftling. Osama bin Ladens ehemaliger Fahrer wurde in dem amerikanischen Gefangenenlager der Prozess gemacht und er, Salim Hamdan, wird jetzt also wegen Unterstützung des Terrorismus schuldig gesprochen. Menschenrechtsorganisationen halten dies allerdings für einen Schauprozess. Aus Washington, Rudi Medder.
Salim Hamdan ist kein Spitzenterrorist von Al-Qaida, er war der Fahrer von Osama bin Laden. Er habe diesen Job nur zum Broterwerb gemacht, sagte die Verteidigung. Doch das Gericht in Guantanamo befand, er habe sich der Unterstützung des Terrorismus schuldig gemacht. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt, immerhin sprach das Gericht Hamdan vom schwerwiegenden Vorwurf der Verschwörung frei. Dennoch könnte der Fahrer von Bin Laden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden. Das Pentagon ist zufrieden. Pressesprecher Jeff Morrell.
We think that you've seen a fair and transparent process in which journalists were on hand, allowed to see the process.
Es sei ein fairer und transparenter Prozess gewesen, den Journalisten hätten verfolgen können. Doch Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem Schauprozess, der die Prinzipien des Rechtsstaats verletze. Jennifer Deskel von Human Rights Watch.
This was a system in which the defense was handicapped throughout the trial, and there's absolutely no way that a trial in this case and that the decision in this case could be considered fair.
Die Verteidigung sei behindert worden, so seien Aussagen von Hamdam als Beweismittel zugelassen worden, die dieser unter Zwang gemacht habe, unter folterähnlichen Haftbedingungen wie Schlafentzug oder Temperaturschocks. Das Gericht habe sich auch auf Aussagen gestützt, die nicht mehr als Gerüchte und Informationen vom Hörensagen seien. Schließlich sei dem Gericht ein Video von den Anschlägen des 11. September vorgeführt worden, obwohl das mit dem konkreten Fall überhaupt nichts zu tun habe. Human Rights Watch kritisiert weiter, dass selbst ein Freispruch für Hamdan keine Folgen gehabt hätte. Dies hatte der Pentagon-Sprecher Morell gestern selbst eingeräumt.
Even if he were acquitted of the charges that are before me, he would still be considered an enemy combatant and therefore would continue to be subjected to continued detention.
Auch bei einem Freispruch würde Hamdan weiter als feindlicher Kämpfer betrachtet und festgehalten. Für Jenny Vedeskel ist diese Aussicht auf Haft so oder so ein weiterer Beweis, dass alles nur eine Show sei.
Certainly shows that these trials really are for show and that as a practical matter it would have had very little if no impact on Hamdan's actual situation and it really turns these trials into a bit of a sham.
Solche Prozesse gehörten vor die regulären Gerichte, meint die Menschenrechtsaktivistin. Die Militärtribunale von Guantanamo seien eine Schande für die USA.
Rudi Medda aus Washington. Der Atomstreit mit dem Iran ist eine lange Geschichte. Heute gibt es ein Kapitel dazu. Vor 2 Monaten machte die sogenannte Sechsergruppe, das sind die 5 UNO-Vetomächte plus Deutschland, dem Iran einen Kompromissvorschlag. Bis Sonntag hätte Teheran antworten sollen. Doch die Iraner ließen diese Frist verstreichen, genauso wie eine Verlängerung bis gestern um Mitternacht. Zwar sandten sie einen Brief an die Sechsergruppe, doch der ist, wie iranische Beamte selbst einräumen, keine substanzielle Antwort, eine Nichtantwort, die den Ton im Atomstreit aber wieder verschärfen wird. Fredrik Steiger.
Die Forderung der Sechsergruppe ist klar. Der Iran soll die Anreicherung von Uran zumindest vorübergehend einstellen. Dann könne man über alles reden. Und selbst die nukleare Zusammenarbeit und eine Garantie für Kernbrennstofflieferungen werden in dem umfassenden Kompromissvorschlag angeboten. Doch das jüngste iranische Schreiben lässt keinerlei Bereitschaft zum Einlenken erkennen. Das Thema Urananreicherung wird nicht einmal erwähnt. Es heißt bloß, man habe die Vorschläge geprüft. Und Teheran bietet lediglich an, weiter zu verhandeln. Offenkundig will man Zeit schinden. Das passt zu den jüngsten Äußerungen des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei. Er machte dieser Tage klar, dass sein Land auf dem Atompfad bleibe. Eine Umkehr komme schon deshalb nicht in Frage, weil das einen Triumph für die arroganten westlichen Mächte bedeuten würde. Die ganze Atomdebatte ist innenpolitisch von den Machthabern in Teheran derart mit Prestige und Nationalismus aufgeladen worden, dass ein Nachgeben immer schwerer fällt. Iran stellt sich auf den Standpunkt, dass auch die umstrittene Anreicherung von Uran völkerrechtlich legal sei. Tatsächlich erlaubt die UNO-Atombehörde IAEA grundsätzlich jedem Land die Urananreicherung. Dem Iran hat sie jedoch der UNO-Sicherheitsrat explizit verboten. Denn für die zivile Atomenergienutzung muss er gar nicht selber Uran anreichern, für den Atombombenbau aber schon. Und vor allem hat das Regime bis heute die von der IAEA geforderte volle Transparenz und Kontrolle über sein Atomprogramm verhindert. Unter den UNO-Vetomächten wird, und zwar bereits ab heute, eine neue, eine vierte Sanktionsresolution diskutiert und später mit einiger Wahrscheinlichkeit wohl auch beschlossen werden. Die USA und Israel werden weiterhin von einem möglichen Militärschlag gegen iranische Atomanlagen reden. Zugleich rückt der Iran aber dem Bau einer Atombombe immer näher. Laut IAEA-Chef Mohammed El-Baradei ist das Land möglicherweise bloß noch gut ein Jahr davon entfernt. Das Problem ist, dass echte Handlungsalternativen fehlen. Militärschläge gegen den Iran sind jedenfalls keine. Zum einen ist fraglich, ob sich das iranische Atomprogramm mit Bomben wirklich stoppen lässt. Zum anderen dürfte Washington trotz markiger Worte keinen Angriff wagen, solange die US-Militärs und die Öffentlichkeit dagegen sind. Und ungewiss ist, ob Israel ohne zumindest stillschweigende Billigung der USA Bomben abwerfen würde. Es wird also immer unwahrscheinlicher, dass sich der Iran vom Weg zur militärischen Atommacht noch abbringen lässt. Und daher dürfte das atomare Aufrüstungskarussell gerade im Nahen Osten richtig in Fahrt kommen. So manches Land wird wohl schon bald ebenfalls nach Atombomben streben.
Fredrik Steiger. Hier eine dringende Verkehrsmeldung, Verkehrsinfo Deres von 18.10 Uhr in der Region Freiburg. Auf der A1 zwischen Murten und der Verzweigung Kerzers nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. In der Kasse des Bundes klimpern in diesem Jahr die Einnahmen deutlich lauter als erwartet. Das Departement von Hans-Rudolf Merz rechnet mit einem Überschuss von 3 Milliarden Franken. Budgetiert war 1 Milliarde. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Aus 1 Milliarde Franken Überschuss, wie im Budget eingeplant, könnten in der Rechnung am Schluss 3 Milliarden Franken werden. Eine erfreuliche Prognose für Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Verschiedene Gründe haben zu diesen guten finanziellen Aussichten geführt. Auf der einen Seite konsumieren die Leute munter weiter. Das füllt die Bundeskasse durch die Mehrwertsteuer und die Verbrauchssteuern. Auf der anderen Seite sind durch die gute Konjunkturlage des vergangenen Jahres die Einnahmen bei der Verrechnungssteuer gestiegen. Und ein Problem hat sich in der Bundeskasse bisher als nicht so gravierend herausgestellt. Fritz Zurbrück, Vizedirektor des Eidgenössischen Finanzdepartements.
Das, was uns am meisten Bauchweh gemacht hat, was sind die Auswirkungen der letztjährigen Finanzkrise auf die Wirtschaft? Und wir können heute, zumindest aufgrund der jetzigen Information, feststellen, dass vor allem der Bankensektor gelitten hat, aber dass alle anderen Branchen nach wie vor sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Und daher verspüren wir auch hier dieses Jahr noch keine starken Einbußen bei der direkten Bundessteuer.
Insgesamt schätzt das Finanzdepartement die Ausfälle auf einige 100 Millionen Franken. Das sei spürbar, halte sich aber in Grenzen. Auch bei der Mineralölsteuer steigen die Einnahmen laut der Hochrechnung. Trotz rekordhohem Erdölpreis sei die Nachfrage bisher nicht gesunken. Das erstaune, sagt Fritz Zurbrück.
Eine Erklärung ist relativ schwierig. Als Ökonom müsste ich sagen, höhere Preise müssten nachfragedämpfend wirken. Hier überwiegt wahrscheinlich die Nachfragezunahme aufgrund der starken Konjunktur. Aber ich muss Ihnen sagen, wir sind auch ein bisschen überrascht, dass hier das Wachstum noch so stark ist.
Die Wirtschaft sei eben nach wie vor in guter Verfassung. Das zeige sich bei den Verbrauchssteuern wie der Mineralölsteuer. Mehreinnahmen bei den Steuern, eine gute Konjunkturlage, das bringt dem Bund voraussichtlich 1 Milliarde Franken Mehreinnahmen. Eine zusätzliche Milliarde hat sich der Bund erspart. Dank viel Disziplin liegen die Ausgaben nach den aktuellen Hochrechnungen 1 Milliarde Franken unter dem Budget. Zusammen mit der schon budgetierten Milliarde Überschuss ergibt das 3 Milliarden Franken Überschuss. Vor politischen Forderungen warnt Fritz Zurbrück jedoch.
Gerade zu diesem Zeitpunkt, wo auch konjunkturell große Fragezeichen noch im Raum stehen, finde ich es noch wichtiger, auf diese Unsicherheit hinzuweisen. Wir machen diese Hochrechnung als Dienstleistung, um zu zeigen, wo wir in der Budgetabwicklung stehen. Das ist aus Transparenzgründen sicher sehr wichtig, aber daraus schon Schlüsse zu ziehen, wäre völlig verfehlt.
Und tatsächlich, die politischen Parteien reagieren zurückhaltend. Noch. Spätestens bei der Beratung des nächsten Budgets werden sie ihre politischen Schlussfolgerungen und Forderungen wohl auf den Tisch legen.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Extrembergsteigen als Massensport und Southwest Virginia als Amerikas Drogenhölle. Zuerst aber Windkraftprojekte. Diese hatten es bisher besonders schwer, denn der Landschaftsschutz hat sich immer wieder mit den Windkraftpromotoren angelegt und Windparks mit Klagen verzögert. Jetzt aber einigt sich die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz mit den Berner Kraftwerken BKW auf Richtlinien für Windkraftprojekte. Das ist erstaunlich. Mit der Übereinkunft wollen die BKW und die Landschaftsschützer einen Weg für die Windkraftentwicklung in der Schweiz aufzeigen. Hintergründe von Priscilla Imboden.
Auf Bauernhöfen, Hügelketten und Pässen. Überall planen kleine und große Investoren, Privatleute und Stromfirmen Windräder. Dies, weil ab nächstes Jahr für erneuerbare Energie kostendeckende Preise winken, dank dem neuen Energiegesetz. Die Berner Kraftwerke BKW wurden in den letzten Monaten mit Anfragen für Windkraftprojekte überhäuft. Geschäftsleitungsmitglied Martin Pfisterer, Präsident des BKW-Windkraftwerkes Juvon SA, kann sich darüber aber nicht freuen.
Wir sind der Auffassung, dass hier kein Wildwuchs entstehen darf. Es soll geordnet erfolgen, der Ausbau der Windkraft, aber es soll nicht zu störenden Entwicklungen kommen.
Störende Entwicklungen, die habe es etwa im Norden Deutschlands gegeben, wo Windräder die Landschaft verstellt und das gute Image der Windkraft bei der Bevölkerung ruiniert hätten. Martin Pfisterer suchte deshalb den Kontakt zu einem für ihn ungewöhnlichen Partner. Raimund Rodewald befindet sich als Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz mit Stromfirmen immer wieder im Clinch. Jetzt aber ließen sie gemeinsam eine Studie zum Windkraftstandort Mont-Crosin im bernischen Jura erstellen. Dort betreiben die BKW bereits 8 Windräder und möchten diese Zahl verdoppeln. Die Studie kam zum Schluss, es könnten dort sogar 25 Windräder aufgestellt werden, ohne das Landschaftsbild zu stark zu beeinträchtigen. Anhand dieser Studie erarbeiten die BKW und die Stiftung Landschaftsschutz nun allgemeine Regeln zur Aufstellung von Windrädern aus. Die Details werden nächstens bekannt gegeben, erklärt Martin Pfisterer.
Es geht darum, die windmäßig am best geeigneten Standorte zu nutzen. Zweitens, diese Standorte räumlich zu konzentrieren und dazwischen Freiräume offen zu belassen und alles möglichst gut in die Landschaft zu integrieren.
Was harmlos tönt, dürfte viele Träume zum Platzen bringen. Statt im ganzen Land sollen Windräder gruppenweise an einzelnen Orten in sogenannten Windparks konzentriert werden. In den Worten von Landschaftsschützer Raimund Rodewald:
Das heißt, wir wollen gemeinsam eigentlich keine sogenannte Verspargelung der Landschaft mit einzelnen Großanlagen, sondern eigentlich Windkraftanlagen in Parken konzentrieren und vor allem dort produzieren, wo auch die Windverhältnisse am besten sind und wo es dann eben auch für die Landschaft am wenigsten Schaden bedeutet.
Ob nach diesen Kriterien die geplanten Windparks auf dem Grimsel und dem Gotthardpass aus landschaftlicher Sicht möglich werden, lässt Raimund Rodewald offen.
Nun, das muss man sicher im Detail ansehen. Wir haben einfach vor allem darauf gedrungen, dass es einen planerischen Grundsatz gibt, eine Koordination von Seiten des Bundes, um eben zu vermeiden, dass jetzt überall auf den Berggipfeln im Jura oder auf den Pässen schnell Windkraftprojekte entstehen.
Und deshalb hoffen die BKW und der Landschaftsschutz, dass ihr Windkraft-Grundsatzpapier in die Bewilligungsverfahren der Kantone einfließen wird. In Bern, Neuenburg, Waadt und Solothurn sei dies bereits geschehen. Dass sich die BKW mit dem Landschaftsschutz einigt, ist überraschend. Der Landschaftsschutz ist aber für den Stromkonzern ein wertvoller Verbündeter, wenn es ums Image der Windkraft geht. Und das Image ist für die BKW wichtig, denn sie will die Windenergie massiv ausbauen. Sie prüft zurzeit mehrere Dutzend Standorte auf dem Jurabogen und in den Voralpen. Der Landschaftsschutz hingegen hält daran fest, dass sich in der Schweiz nur einige wenige Standorte für Windparks eignen. Wie immer liegt der Teufel im Detail. Es ist zu erwarten, dass die unübliche Allianz zwischen Stromer und Landschaftsschützer am Einzelprojekt wieder auseinanderbricht.
Dagegen ist das Matterhorn mit seinen knapp 4000 Metern beinahe ein Bergzwerg, denn der K2 misst über 8600 Meter. Der zweithöchste Berg der Welt wurde am Wochenende einer Gruppe von Alpinisten zum fatalen Verhängnis. 11 Menschen kamen ums Leben. Bereits im Juli gab es Tote am Nanga Parbat. Diese Häufung sei kein Zufall, wird jetzt kritisiert. Schuld sei die Kommerzialisierung des Alpinismus. Darüber sprach ich mit dem Extrembergsteiger Norbert Joos. Der 47-jährige Bündner hat 13 8000er Gipfel erreicht, ohne Sauerstoff, versteht sich. Ich fragte Norbert Joos, ob das Unglück am K2 nicht einfach Schicksal sei. Schließlich gibt es am schwierigsten Berg eine Todesrate von fast 30%.
Es kommt darauf an, wie viele Leute da sind und wo sich die genau befinden. Aber es kann vielleicht schon von Schicksal geredet werden, weil das Ganze ist halt oben im Gipfelbereich geschehen und das ist halt schwierig da oben zu wissen, ob dieser Eisbruch oben bleibt oder eben sich entlädt.
Aber Sie sprechen von der Anzahl von Personen. Es sind ja alleine 11 Personen ums Leben gekommen und noch einige mehr verletzt worden. Ist es denn üblich, dass so viele unterwegs sind?
Der ganze Alpinismus im Himalaya hat sich grundsätzlich geändert. Als wir da waren 1985, waren wir eine, zwei Expeditionen da unterwegs und heute sind halt vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Expeditionen am K2 unterwegs und das ist einfach auch die größere Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute bei einem Unfall verwickelt sind.
Es ist die Rede von einem eigentlichen Massenansturm auf diese 8000er. Das erleben Sie in dem Fall auch so?
Ja, das ist ganz klar. Es gibt einige 8000, die sehr viele Leute haben, vor allem die Gaschenbrumms, der K2, der Mount Everest, einfach die ganz bekannten Berge. Und je mehr Leute da sind, desto eher ist dann auch die Möglichkeit, dass was passiert.
Was sind denn das für Leute, die diese 8000er besteigen?
Das sind Leute, die sich an großen Expeditionen anschließen, an kommerziellen Expeditionen und ja, in dem Sinn auch nicht wirklich eine Ahnung haben, auf was sie sich wirklich einlassen.
Sie sprechen von kommerziellen Expeditionen. Was kostet das eigentlich?
Es kommt ganz darauf an, zu welchem Berg das man geht. Im K2 kann das bis $50,000 sein. Es gibt dann andere Berge wie der Everest, die sogar $60,000 kosten.
Also es geht um wirklich viel Geld. Nimmt man da denn einfach jeden mit?
Ich war auch mal in dieser Situation, als ich solche Berge als kommerzieller Anbieter veranstaltete, habe ich natürlich schon Leute mitgenommen, die nicht immer ganz den Anforderungen entsprechen, aber bin immer selber dabei gewesen und konnte die ganze Sache eigentlich kontrollieren. Ich habe 5 8000er in dieser Art bestiegen, Leute mitgenommen, aber bin dann auch auf die Idee gekommen, dass das Ganze eigentlich fast nicht verantwortbar ist, solche Expeditionen durchzuführen, weil einfach das Risiko als Bergführer, da Leute mitzunehmen, einfach zu groß ist.
Sie bestätigen quasi dieses Jekami am Berg. Gibt es denn gar keine Kontrollen?
Nein, grundsätzlich gibt es keine Kontrollen. Das bestimmt einfach der jeweilige Veranstalter, welche Leute da mitkommen oder nicht. Ich meine, in Nepal oder in Pakistan, denen Leuten ist es egal, welche Leute auf welche Berge hochsteigen.
Könnte denn eine staatliche Prüfung zum Beispiel eine Lösung sein für solche Expeditionen?
Ich glaube, es bringt keine Lösung, eine staatliche Prüfung. Eine Prüfung wäre vielleicht, wenn jeder einzelne Teilnehmer, der sich so eine Expedition unternehmen will, vom Veranstalter richtig geprüft wird. Aber das ist aus Zeitgründen relativ schwierig zu verwirklichen. Es wäre eine Möglichkeit, aber es weiß, wie das ist. Man nimmt dann einfach die Leute, die sich anmelden und versucht dann das Beste daraus zu machen.
Norbert Jos, 13 8000er haben Sie geschafft und waren da bestimmt immer wieder im Angesicht des Todes. Was treibt Sie an?
Ich habe eigentlich abgeschlossen mit den 8000er, aber zur Zeit, als ich das vorgehabt habe, ist es einfach mehr oder weniger die Zeit, die man da oben verbringt, die Lust auch, da hochzusteigen auf solch einem Berg. Es ist, hängt viel damit zusammen, mit Ehrgeiz, aber nicht irgendwie, dass ich das für andere mache. Das ist wirklich aus eigenem Antrieb gewesen. Und das ist auch wichtig für andere Bergsteiger, dass man das aus eigenem Antrieb angeht und nicht irgendwie aus dem Antrieb, dass man sich das wirklich erwünscht, um anderen zu beweisen, was man fähig ist oder nicht.
Informationen waren das von Extrembergsteiger Norbert Jus. Jetzt ist es 18.29 Uhr. America is calling. Unsere beiden USA-Korrespondenten reisen quer durch die Staaten. Der eine von Westen, der andere von Osten. Und dieser ist jetzt wieder dran. Nach seinem Start in South Carolina muss er nun Richtung Westen die Appalachen überqueren. Ein 2400 Kilometer langes Gebirge, das sich vom kanadischen Quebec bis hinunter in den US-Bundesstaat Alabama erstreckt. Dort, im Südwesten Virginias, hat er am Fuße der Appalachen Halt gemacht. Dieser Landstrich Southwest Virginia leidet nicht nur unter Armut, sondern auch unter einem riesigen Drogenproblem. Die Reportage von Peter Vöckerli.
3.30 Uhr morgens. Ein Auto huscht über den Highway 19 im südwestlichsten Zipfel von Virginia am Rande der Appalachen. Ein Fuchs springt ins Gebüsch. Denn ein Lastwagen mit der großen Aufschrift «Milk and Ice Cream» hält kurz bei der Verzweigung zu einer Nebenstraße. Ein Ellenbogen ragt aus der Führerkabine. Country und Fahrtluft helfen gegen die morgendliche Müdigkeit. Dann sorgt wieder die Natur für die Musik. Doch genau diese Verzweigung, an welcher der Milk and Ice Cream LKW kurz angehalten hat, ist in diesen frühen Morgenstunden Ziel zahlreicher Fahrzeuge. Eines nach dem anderen steuert auf einen staubigen Parkplatz, reiht sich in eine Schlange ein, die Scheinwerfer erlöschen, die Fahrer nicken nochmals ein. Einer von ihnen ist der 54-jährige Jeff Trapp in einem roten Pickup. «Setz dich doch in den Wagen», sagt er.
Sorry for waking you up.
Jeff ist jeden Morgen hier auf dem Parkplatz vor dem Clinch Valley Treatment Center, einer von nur 3 Methadonkliniken für Drogensüchtige in ganz Southwest Virginia. Jeden Tag, kurz nach Mitternacht, stehe er auf, um gegen 3 Uhr morgens als einer der ersten in der Klinik zu sein, die um 5 Uhr ihre Tore öffnet, erzählt er.
I get up at 12:30 and then I get ready and then I go out and get gas. I'll be in the house at 20 minutes to 2 when I get here around 10 minutes to 3, something like that.
In der Klinik kauft sich Jeff seine Ration flüssigen Methadons und muss sich bereits beeilen, damit er rechtzeitig um 6:30 bei der Arbeit ist. 10 bis 12 Stunden später kommt er nach Hause, fällt ins Bett. Seine Frau sieht er kaum, sie arbeitet ebenfalls. Die Kinder sind bereits erwachsen.
Well, my kids are grown now, but just me and my wife. She works too, so when I get back home, she goes to work, and then, you know.
Die Patienten, die jeden Morgen vor der Arbeit vor der Methadonklinik warten, sieht er öfter als seine eigene Frau.
I know most of them, yeah.
Trapp ist seit 7 Jahren drogenabhängig, arbeitet in der Bergbauindustrie. Nachdem er sich 3 schweren Rückenoperationen unterziehen musste und das Schmerzmittel Oxycontin verschrieben bekam, wurde er süchtig. Er habe OC, wie Oxycontin genannt wird, nie missbraucht. Er wurde einfach abhängig durch die hohe Dosis. 4-mal täglich, 7-mal die Woche.
I never did abuse mine. It was just taking them like, you know, 4 times a day. 7 days a week, and after I didn't have a doctor, I was hooked on them. I didn't realize I was really hooked on them.
Zehntausende von Dollar und 7 Jahre später versucht Trapp mit Hilfe von Methadon sein Leben einigermaßen in den Griff zu kriegen und steht deswegen jede Nacht kurz nach Mitternacht auf. Vor der Klinik wartet auch die 42-jährige Patricia in ihrem gelben Mustang.
Oh gosh, I've had drug problems about all my life, really, since I was a teenager.
Ihr ganzes Leben habe sie ein Drogenproblem gehabt. Mit 13 habe sie zu trinken begonnen, mit 16 Schmerzmittel genommen.
I think I was 13. started drinking when I was 13, yes. I got on pain medication, I guess. I was around 16 when I started doing
Im silbernen Ford neben ihr ein 26-jähriger Bergmann. Er wurde mit 14 süchtig, seine Frau ist ebenfalls drogenabhängig und führt 2,5 Jahre im Gefängnis. Er hat Angst, dass seine 7-jährige Tochter in wenigen Jahren auch süchtig werden könnte, denn hier in Southwest Virginia sei das Drogenproblem weit verbreitet.
Yeah, but it does, it really worries me, because it is a widespread problem here. It sure is.
Ausgerechnet Southwest Virginia. Ausgerechnet diese ländliche Gegend am Fuße der Appalachen hat eines der größten Drogenprobleme in den USA. Und zwar quer durch die Gesellschaft, von jung bis alt. Jeff, Patricia und der junge Bergmann sind keine Ausnahmen. Das weiß kaum einer besser als Larry Rooley, der seit fast 20 Jahren für die Drogeneinsatzgruppe der Polizei in Big Stone Gap arbeitet, 110 Kilometer südwestlich von jener Methadonklinik, bei der sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Im kleinen Städtchen Big Stone Gap geht gerade ein sinnflutartiger Wolkenbruch nieder, als ob sich das Ende der Welt ankündige, als Larry Rooley die traurige Drogenstatistik erläutert.
Our death rate here was about 14 times higher than the whole entire state of Virginia based on population.
Die Sterblichkeit sei hier am Fuße der Appalachen 14 Mal höher als im übrigen Virginia. Vor 3 Jahren seien pro Monat 5 Menschen durch Drogen, genauer durch das Schmerzmittel Oxycontin, umgekommen. Jenes Schmerzmittel, das auch Jeff Trapp süchtig machte.
We were having 5 or 6 individuals in our area die every month. This was approximately 3 years ago.
Genau hier in Southwest Virginia liege das Epizentrum der Oxycontin-Seuche. Southwest Virginia ist eine der ärmsten Gegenden der USA. Jobs bieten nur der Bergbau und die Gefängnisse, heißt es. Viele Kohleminen sind sogenannte Mom-and-Pop-Operations, kleine Minen, kaum mannshoh, in denen die Bergmänner den ganzen Tag auf Händen und Knien arbeiten. Viele Bergmänner ziehen sich Verletzungen oder bleibende Schäden zu. Oxycontin war Ende der 90er Jahre das Wundermittel, für das sein Hersteller Purdue massiv warb und das die Ärzte oft missbräuchlich verschrieben. Ärzte seien deswegen auch verurteilt worden. Als immer mehr Süchtige starben, habe Purdue die Herstellung von 160 Milligramm Tabletten stoppen müssen. Nun seien 80 Milligramm die höchste Einzeldosis.
The 160 milligram was killing the folks. And when a lot of individuals started dying, they took a second look. So the drug company quit producing the 160 milligram.
Oxycontin ist zu einer richtig gehenden Epidemie in Southwest Virginia geworden. Kinder brächten die Schmerzpillen ihrer Eltern und Großeltern in die Schule und dealten damit oder konsumierten sie, erzählt Larry Rowley.
Children will bring mommy and daddy's or grandma and grandpa's pills to school. And they'll crush them and sell them and trade them.
Einer von 3 Bewohnern in Southwest Virginia sei von der Drogenepidemie betroffen, lautet die schockierende Bilanz.
The drug addiction has affected probably in our area 1 in 3.
Aber es wird noch schlimmer. Schmerzmittel könnten heute ganz einfach und ohne große medizinische Checks übers Internet bestellt werden und am nächsten Tag würden die Medikamente geliefert.
You can go online your computer and order drugs and 10:30 the next morning they show up at your door.
Ein 42-jähriger Mann, der seinen Namen nicht nennt, hat genau das gemacht. Ein paar medizinische Proforma-Fragen beantwortet und per Internet in Indien Valium bestellt. 3 Wochen später habe das gewünschte Paket im Briefkasten gelegen und ein halbes Jahr später sei sogar unaufgefordert eine 2. Lieferung gekommen.
Just went to the website, filled out what I wanted, you know, gave them a credit card number. 3 weeks later, you know, there they was in the mail.
Viele Firmen existierten nur online, sagt Larry Rowley mit einem hilflosen Schulterzucken.
Well, they don't exist except on the web.
Das berüchtigte Oxycontin, das Southwest Virginia heimgesucht hat, sei stärker als Heroin, sagt jener Mann, der in Indien Valium bestellt hat. Und er weiß, wovon er spricht.
It's just brutal, you know. A lot of people died from it. It's stronger than heroin.
Wenige Kilometer außerhalb von Big Stone Gap spielen 2 junge Männer in der Mittagspause Ping-Pong. Sie sind Patienten der hauptsächlich privat finanzierten Einrichtung New Beginnings, die Drogensüchtige nach einem Entzug aufnimmt und ihnen mit bescheidenen Mitteln und Methoden einen geregelten Tagesablauf vermittelt, um sie zu stabilisieren. Bis zu einem Jahr leben die Patienten in New Beginnings. Sie nehmen an Gruppentherapien teil, schreiben Abschiedsbriefe an ihre Sucht, machen Gartenarbeiten, treiben Sport. Der Leiter von New Beginnings, Larry Lavender, empört sich über Oxycontin-Hersteller Purdue, der genau gewusst habe, warum er gerade in Southwest Virginia massiv Marketing für das Schmerzmittel gemacht und eine Region buchstäblich zerstört habe. Viele Berufsunfälle und die große Armut hätten die Region anfällig für ein so gefährliches Schmerzmittel wie Oxycontin gemacht. Manche Patienten dealten mit ihren Pillen, um sich ein Zubrot zu verdienen.
A lot of our folks in our region, they found it, if they got their pain medication, they could sell that on the street and supplement the little bit of income they have.
Und die verschiedenen neuen Gefängnisse in der Region, die versprochen hatten, lokales Personal einzustellen, hätten Arbeitskräfte aus Tennessee anheuern müssen, weil sich in Southwest Virginia nicht genügend drogenfreie Bewerber gefunden hätten.
The prison system guaranteed they would hire folks from Lee County. Couldn't find anybody drug free, so they had to recruit from over in Tennessee. A lot of the folks working at the prison are from Tennessee.
Oxycontin-Hersteller Purdue musste eine Buße von mehreren hundert Millionen Dollar zahlen, ist in Southwest Virginia aber noch immer im Geschäft. Die tödliche Droge wird aber allmählich von einem billigeren und länger wirkenderen Mittel, Suboxin, verdrängt. Und die großen Bergbaufirmen führen bereits DNA-Harttests durch oder ordnen Urinproben bei ihren Mitarbeitern an. Eine traurige Geschichte, eingebettet in eine wunderbare und eigenwillige Landschaft von wilden Bergen, die von einem grünen Urwald überwuchert sind und hart arbeitenden Menschen bewohnt wird, die eine sanfte und melodiöse Sprache sprechen. Es wäre doch schade, wenn kein Hund danach bellen würde, was hier in Southwest Virginia geschieht.
Das war Peter Vögelis zweite Reiseetappe in den USA von Ost nach West. Morgen geht's weiter mit einer Strecke West-Ost. Jede einzelne dieser Etappen gibt es nachzuhören auf drs.ch, genauso wie diese ganze Sendung, die hier endet. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Roman Villinger, für die Nachrichten Simon Loy, am Mikrofon Simon Fatzel.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.